Ich heiße Jan Löser, willkommen. Er erzählt uns zum Thema automatisiertes Provisionieren durch den Foreman mit Secure Boot von der ATX. Vielen Dank, viel Erfolg.
Dankeschön. Also, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Automatisierte Provisionierung mit Secure Boot und Foreman. Die Folien sind auf Englisch, aber der Vortrag findet auf Deutsch statt. Mein Name ist Jan Löser und ich arbeite bei der ATX AG. Ganz kurz, obligatorisch, die ATX, wir sind Dienstleister. Unter anderem machen wir Consulting im Open Source und Linux Bereich. Wir haben auch eine Entwicklungsabteilung, da entwickeln wir den Ocarino. Das ist das Downstream-Projekt vom Foreman. Und dieser Ocarino bzw. der Foreman ist ein Lifecycle-Management-Tool. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute hier treffen. Kurz zu mir. Ich bin seit knapp 2 Jahren bei der ATX als IT-Consultant angestellt. Ich habe mittlerweile mehr als 15 Jahre Erfahrung im Linux-Bereich. Mein Fokus liegt im Bereich Security und Hardening. Da eben speziell Secure Boot, Measured Boot. Ansonsten kümmere ich mich noch um DevOps-Geschichten und Automatisierung. Und für die, die es interessiert, ich bin OpenSUSE-Nutzer und nutze den Vim. OpenSUSE deswegen, weil ich da einen beruflichen Hintergrund habe mit dem grünen Chamäleon. Und ich möchte euch heute mal ein bisschen durch das Thema eben Secure Boot und Foreman führen. Am Anfang ganz kurz Einführung, was ist Secure Boot, wie funktioniert das? Danach gucken wir uns mal an, wie die Provisionierung im Foreman bis dato funktioniert und wo es dort vor allen Dingen auch hakt mit dem Thema Secure Boot. Und dann möchte ich euch zeigen, was wir uns überlegt haben, um das zu verbessern. Und am Ende gibt es nochmal einen kurzen Status und einen Ausblick, wie es da gerade vorangeht. Secure Boot, erste Frage an euch. Nutzt jemand von euch Secure Boot? Mal kurz die Hände hoch. Gezwungenermaßen, okay. Kennt ihr den Foreman? Okay, einer. Also Secure Boot ist Teil von der UEFI-Spezifikation. UEFI als Nachfolge vom Legacy BIOS. Bei Secure Boot geht es darum, dass man die Authentizität von Software, die auf einer Plattform läuft, gewährleistet. Dass man also sicherstellt mittels kryptografischer Mittel, dass beispielsweise der Linux-Kernel, der gerade ausgeführt wird, nicht unwesentlich verändert wurde und böse Dinge tut. Bei dem Thema Secure Boot kommt man nicht ohne Kontroverse aus. Zum einen, wir gehen dann gleich noch näher drauf ein, ist Microsoft per Default die CA. Wenn wir über Secure Boot reden, geht es primär erstmal um den Linux-Kernel. Die Frage ist, zum Linux-Kernel gehört immer eine Init-RD oder meistens eine Init-RD, die auf der Plattform selber generiert wird. Und was passiert mit der? Auch darauf werden wir später noch eingehen, ist aber per Default auch erstmal nicht abgedeckt von Secure Boot. Und am Ende muss man natürlich sagen, UEFI und Secure Boot bringt einfach mehr Komplexität, es ist mehr Code, es gibt mehr Bugs und es gibt auch damit mehrere Angriffsvektoren für Angreifer, wie man dieses System umgehen kann. Ich habe hier mal ein paar Nachrichten gesammelt aus den letzten Jahren. Wir haben also Secure Boot, das soll also sicherstellen, dass wirklich die Software, die läuft, verifiziert ist. Allerdings liest man immer wieder Nachrichten wie diese, dass beispielsweise auf über 200 Plattformmodellen von namhaften Herstellern wie Acer, Dell, Gigabyte, Intel Secure Boot ausgehebelt wurde. In dem Fall ist das Problem, dass der Private Key, sehen wir gleich noch, der natürlich essentiell ist für dieses Verfahren, geleakt wurde. Da ist Ende 2022 der Plattform-Key bzw. der private Teil des Plattform-Keys auf GitHub veröffentlicht worden. Der war zwar passwortgeschützt, aber ich glaube nur mit einem 4-stelligen Passwort. Sprich, man konnte dann relativ einfach den Private Key nutzen und Angreifer hatten damit die Möglichkeit, Software zu signieren, die dann ohne Beanstandung von den jeweiligen Modellen einfach ausgeführt wurde und für Secure Boot das dann kein Problem war. Dann hier eine Nachricht zur UEFI-Schwachstelle Logofail. Da geht es um eine fehlerhafte Implementierung des Parsers für das Parsen von JPEG-Bilddateien, was man dann am Anfang immer sieht, wenn man seinen Computer startet, von dem Hersteller beispielsweise. Und da gab es beispielsweise einfach ein Problem, dass, wenn man dort Bilddateien hingelegt oder hinterlegt hat und manipuliert hat, man damit dann Secure Boot umgehen konnte. Wir haben hier eine Nachricht von Lenovo als Hersteller, der beispielsweise gesagt hat, dass aus Versehen AMI, also American Mega Trends Inc., dass dort Test-Keys auf den Plattformen, die am Ende verkauft wurden, mit ausgeliefert wurden. Das ist natürlich auch unschön, also Test-Keys würde ich jetzt nicht als so sicher betrachten, dass man sagt, man geht damit produktiv. Hier haben wir ein Statement von MSI als Hersteller, der beispielsweise das Problem hatte, dass man in den BIOS-Einstellungen gesehen hat, Secure Boot ist aktiv. Und in einer Untereinstellung gab es allerdings noch die Option zu sagen, führ trotzdem immer alles aus. Eher so eine Nebelkerze. Und hier haben wir noch einen Bug im Bootloader, im CRUB. Und hier ging es dann darum, dass beispielsweise im CRUB gab es eine fehlerhafte Fehlerbehandlung, was dann zu einem Buffer-Overflow geführt hat. Und auch damit konnte man Secure Boot umgehen. Wir sehen also, rein mathematisch funktioniert Secure Boot. Da nutzen wir bekannte asynchrone Verschlüsselung und Signierung. Allerdings bringt das alles nichts, wenn Keys geleakt werden, wenn die Firmware fehlerhaft ist oder wenn auch die Bootloader fehlerhaft sind. Secure Boot kann man natürlich trotzdem noch konfigurieren auf seiner Plattform. Man braucht aber immer einen physischen Zugriff auf die Maschine. Also was nicht funktioniert, ist beispielsweise sich per SSH verbinden und dann versuchen, beispielsweise eigene Zertifikate einzutragen oder Secure Boot zu deaktivieren. Das ist von dem Punkt her abgesichert, dass man sagt, okay, ich muss vor der Maschine sitzen und beim nächsten Reboot, wenn ich beispielsweise in das BIOS gehe, was man auch mit einem Passwort dann versehen sollte, kann man dann natürlich Secure Boot deaktivieren oder aktivieren oder auch eigene Zertifikate hinzufügen oder entfernen. An der Stelle sei noch gesagt, dass Secure Boot nicht mit Measured Boot oder Trusted Boot verwechselt werden soll. Das sieht man oder kann man eher miteinander ergänzen. Stichwort ist hier der TPM, Trusted Platform Module. Berühmtes Beispiel für Measured Boot ist beispielsweise ein Systemd, dass wenn ich einen Lux-Container habe, also eine Verschlüsselung von meiner Festplatte, kann ich in den TPM mein Credential hinterlegen zum Entschlüsseln der Festplatte oder der Partition. Und der Systemd prüft aufgrund von Zuständen des Systems zu einem gewissen Zeitpunkt, ob er dieses Geheimnis rausgibt oder nicht. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Secure Boot Zustand. Das heißt, Systemd prüft über Hash-Werte, ob dieser Zustand dem Erwarteten entspricht. Sprich, ob er eingeschaltet ist und sollte jemand den Secure Boot Zustand ausgeschalten haben, dann verweigert der TPM die Herausgabe des Geheimnisses. Ganz kurz Signaturen. Ich denke, viele werden wissen, wie es funktioniert. Wir haben grundsätzlich einen Plop an Daten. Das sehen wir hier mit Data. Das ist beispielsweise der Linux-Kernel. Und von diesem Linux-Kernel kann man einen Hash erstellen. Diesen Hash kann man mit einem privaten Key verschlüsseln. Wir wissen ja, bei der asynchronen Verschlüsselung verschlüsselt man die Nachricht oder das, was man verschlüsseln möchte, mit dem Public Key. Und nur der Empfänger kann dann mit seinem Private Key dies entschlüsseln. Hier ist es genau andersrum. Man benutzt also die mathematischen Algorithmen zum Verschlüsseln, nutzt dabei aber den Private Key. Dann erhält man eine Signatur. Diese Signatur kann man einfach an seinen Blob anfügen. Und im zweiten Schritt kann man dann zur Verifizierung prüfen, ich habe jetzt mein Datenobjekt, mein Kernel, ich erstelle davon wieder den Hash, dann nehme ich die Signatur, entschlüssel diese mit dem öffentlichen Schlüssel, erhalte den Hash und wenn diese identisch sind, dann kann man davon ausgehen, dass derjenige mit dem Private Key derjenige ist, der diese Daten signiert hat und dass diese Daten eben auch nicht verändert wurden. Ganz wichtig, wir reden jetzt noch über Zertifikate. Man kennt es aus TLS, SSL, also Zertifikate enthalten den öffentlichen Teil des Schlüssels, also den Public Key. Hier sehen wir das mal, wie es dann auf der Kommandozeile aussieht. Oben auf meinem Laptop mit PE-Sign habe ich mir einfach mal die Signatur von meinem Linux-Kernel anzeigen lassen. Und da sieht man schon, dass der Signer Common Name die SUSE Linux Enterprise Secure Boot Signing Key ist. Das heißt also, SUSE hat diesen Linux-Kernel signiert mit ihrem Private Key. Und unten sehen wir das Shim-Binary, shim.efi. Da sehen wir, dass das von Microsoft Windows signiert wurde. Dazu kommen wir gleich. Wenn ihr gucken wollt, ob ihr Secure Boot habt, ob das funktioniert, ob das eingeschalten ist, also zum einen, ihr braucht natürlich UEFI, also auf Legacy BIOS gibt es das meines Wissens noch nicht, also kein Secure Boot. Und ansonsten kann man entweder im SysFS oder auch mit dem mockutil-Kommando prüfen, ob auf dem System Secure Boot eingeschalten ist oder eben nicht. Wie funktioniert die Vertrauenskette? Wir haben also hier unsere Plattform. Und zuallererst haben wir den Plattform-Key, wie eingangs erwähnt, der mal geleakt wurde, auch als PK abgekürzt. Und der PK, der Plattform-Key, ist so gesehen unser Root of Trust. Und dieser Key ist auf der Hardware hinterlegt, von dem Hardwarehersteller. Und dieser Plattform-Key ermöglicht das Vertrauen oder gewährleistet das Vertrauen zwischen dem Hardwarehersteller, beispielsweise von dem Mainboard, und die Firmware, die darauf läuft. Und interessant ist hier auch, um diesen Plattform-Key zu ersetzen oder zu ändern, brauche ich einen neuen Plattform-Key, der allerdings wiederum von dem eingetragenen Plattform-Key signiert sein muss, also self-signed. Dann gibt es den Key Exchange Key. Da wird das Vertrauen zwischen dem Hardware-Vendor und dem Operating System gewährleistet. Und auch hier, um diesen Key Exchange Key tauschen zu können, muss der wiederum von dem Plattform-Key signiert werden. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Signature Database, kurz DB, oder die Forbidden Signature Database, DBX. Und da stehen letztendlich in einer Datenbank Zertifikate oder auch Signaturen von UEFI-Komponenten, die auch vom Bootloader, die dem vertraut werden kann. Und um diese Einträge zu ändern, müssen diese wieder signiert sein von dem Key Exchange Key. Und das gleiche gilt auch für die Forbidden Signature Database. Die de facto auch eine Datenbank ist, wo man Signaturen oder Zertifikate einträgt, die zurückgezogen wurden. Wie beispielsweise bei geleakten Keys. Oder wenn beispielsweise die Implementierung in einem Bootloader Bugs hat, dann kann man das damit verbieten. Wir sehen jetzt mal einen Bootvorgang auf einem PC beispielsweise. Wir haben also jetzt links unsere Firmware mit den Plattform-Key, Key-Exchange-Key und der DB. Wir sehen jetzt anhand der Logos, dass als allererstes das Shim-Binary geladen wird. Wir sehen links unten, dass dies von Microsoft signiert wurde. Das haben wir auch gerade gesehen bei dem Output von dem Shim-EFI-File. Und dieses Shim, ich glaube übersetzt Klemmstück, beinhaltet wiederum ein zusätzliches Zertifikat von dem OS bzw. von dem Distributionsvendor. Und damit ist es dann möglich, den Bootloader zu laden, in dem Fall Grub 2. Dieser ist jetzt wiederum nur von, in dem Fall, Canonical bzw. Ubuntu signiert. Und dieser Grub bootet dann den Ubuntu-Kernel, der auch von Canonical signiert wurde. Warum macht man das? Naja, man muss jetzt überlegen, so ein Kernel wird ja öfters kompiliert, muss dann wieder signiert werden. Das gleiche für den Bootloader. Und man möchte jetzt nicht jedes Mal Microsoft fragen, ob dann nach jedem Bild dieser Grub und dieser Kernel bitte signiert werden darf. Und deswegen hat man dieses Zwischenstück namens Shim, was dann eben diese Trennung ermöglicht, dass man sagt, okay, man hat einmalig ein signiertes Binary, was wiederum dann ermöglicht, weitere Komponenten von dem Hersteller, die er selber signieren kann, zu booten. An der Stelle muss man jetzt aufpassen, man ist in dem Fall, nachdem das Shim-Binary geladen wurde, auf die jeweilige Distribution gelockt. Das heißt, ich kann, wie wir gleich noch sehen werden, keine andere Distribution ohne weiteres booten. Wo kommt dieser Shim her? Da gibt es auf GitHub ein Projekt, das heißt Shim Review. Und da kommen de facto, oder kann jeder sein Shim-Binary einreichen über ein Issue. Man muss dann einige Fragen beantworten. Wer bin ich? Was habe ich vor? Wieso mache ich das? Habe ich vor allen Dingen auch gewisse, sind die letzten Bugs beispielsweise behoben in meinem Shim-Binary, was ich kompiliert habe? Sind gewisse Sachen eingehalten worden? Und wenn das alles passt, dann wird dieser Shim auf andere Seite neu kompiliert. Es wird geprüft, ob das übereinstimmt mit dem Code und dem Shim-Binary, was ich bereitgestellt habe. Und wenn die Gegenseite dann zufrieden ist, kriegt man auch seine valide Microsoft-Signierung. Und die Distributoren nehmen dann diese Shim-Binary und packen das dann in ihre Pakete, damit sie dann auf den Plattformen ihr System booten können. Unterschiedlich. Von Monaten bis hin zu einigen Tagen. Je nachdem, wie gut man vorbereitet ist. Also einige Distributoren haben da ein bisschen lernen müssen. Gerade die kleineren Projekte haben da auch Probleme. Aber gerade bei den größeren Distributoren geht das relativ schnell. Gut, dann kommen wir zum Foreman. Kurzer Break. Also wir haben den Foreman, das ist ein Lifecycle-Management-Tool, womit man also physikalische und virtuelle Hosts administrieren kann. Man kann automatisierte Tasks laufen lassen, man kann Applikationen deployen, man kann beispielsweise sehen, in welchem Zustand ist mein Linux-System, habe ich ausstehende Paket-Updates, sind irgendwelche Errata vorhanden. Dann ein großes Feature natürlich die Provisionierung von Hosts, die automatisierte Provisionierung von Hosts. Sprich, ich kann also dann relativ elegant Systeme aufsetzen, also Betriebssysteme installieren, verschiedene Betriebssysteme. Und Foreman ist das Upstream-Projekt, was von der Community entwickelt wird, wobei ein Großteil davon Red Hat-Entwickler sind, weil Foreman das Upstream-Projekt von dem Red Hat Satellite ist und wir als ATX unseren Ocarino davon ableiten. Und wir hatten neulich den 15. Geburtstag von Foreman gefeiert, also auch ein Major-Tool, was schon relativ lange im Geschäft ist. So sieht das aus, dass ihr mal eine Vorstellung bekommt, dass man hat dann einfach eine Liste von seinem ganzen System. Man sieht schon, man hat dort verschiedenste Betriebssysteme, Ubuntu, SUSE, Debian, Red Hat, Rocky Linux, Alma Linux. Hier ist mal eine Detailansicht von einer Maschine, wo man eben sieht, okay, in welchem Zustand ist dieses System. Und dann kann man damit Dinge verwalten und automatisieren. Kommen wir zum Thema Provisioning mit Foreman, wie es aktuell ausschaut. Also ein Hauptweg, wie man das macht, ist, man hat einen Server mit seinem UEFI, man bootet über Netzwerk, da ist also DHCP und TFTP involviert und oben sieht man auch, der DHCP gibt initial die Filename-Option und sagt der Plattform, welche Datei oder welches Binary über Netzwerk geladen werden soll. Und wir sehen schon, dass wir hier ein Alma Linux Shim Binary und ein Alma Linux Grub laden. Ich erkläre gleich, warum. Dann haben wir also diesen Alma Linux Grub Bootloader. Der holt sich seine Grub-Konfiguration auch über TFTP. Da drin steht dann, dass der Kernel, der Installationskernel und die Init-RD geladen werden soll, in dem Fall SUSE. Ich zeige euch mal, wie das dann ausschaut. Das ist jetzt Scrub-2-Konfiguration. Da sieht man also, dass mit dem Linux und Init-RD einfach die beiden Dateien über Netzwerk geladen werden sollen, so wie in dem Fall Autoyast. Sprich, da drin ist also dann für die automatische Installation die ganze Konfiguration von dem Betriebssystem hinterlegt. Und dann wird der Installationskernel, in dem Fall von SUSE, gestartet. Bei eingeschaltetem Secure Boot sieht das jetzt so aus, dass sich der Grub beschwert, falsche Signatur. Ist jetzt nicht verwunderlich. Wir hatten ja anfangs erwähnt, es geht darum, wirklich zu verifizieren und zu gucken, dass nur die Software geladen wird, die auch geladen werden soll. Und das Problem ist in dem Fall oben die DHCP-Filename-Option, weil wir sehen, die zeigt auf grub2-shim-x64.efi. Die Frage ist, was ist das für ein Shim-Binary? Von wem kommt das? Hier die DHCP-Config, die DHCP-Konfiguration. Hier sieht man auch, dass zum Beispiel alle Hosts auf das gleiche Shim-Binary verweisen. Also es gibt an der Stelle nur ein einziges Shim, was von allen Maschinen gezogen und ausgeführt wird. Und wenn wir jetzt mal schauen, was ist das für ein Shim-EFI? Wenn man mal schaut, dann sehen wir, dass dort irgendwo ein Alma Linux drin steht. Deswegen auch gerade auf den Folien haben wir ein Alma Linux Shim. Und warum das Alma Linux? Im Vormen ist es so, dass die Dateien, die über TFTP geladen werden, einfach von dem Host-System des Vormens genutzt werden. Und in dem Fall läuft unser Vormen auf Alma und dementsprechend wird auch einfach der Alma Shim genutzt. Heißt im Umkehrschluss, ich kann eigentlich nur Alma Linux installieren bei eingeschalteten Secure Boot. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man Systeme provisionieren kann. Dazu gibt es das Foreman Discovery Image in Kombination mit KExec. Wir haben also wieder unsere Plattform, die startet. Dann lädt man einen ISO-File. Diese Boot-Files hier auch wieder ein Shim-Binary und ein Grub-Binary. Und am Ende hat man ein CentOS-Live-System. CentOS deswegen, weil das einfach das offizielle Image ist von Foreman, womit man Maschinen provisionieren soll oder kann. Was passiert in dem Live-System? Dieses Linux bootet, es sendet dann Facts, also Maschineninformationen, an den Foreman. Dann kann man im Foreman, taucht er auf, diese Maschine als Discovered Host. Und dann kann man sagen, okay, über API-Aufrufe, bitte installiere mir dieses System. Das heißt, das Live-System lädt dann den Kernel und die Init-RD und dann wird mittels KExec der Kernel gestartet. So sieht das übrigens aus, so ein Discovery-Image. Das fährt also dann hoch und man sieht schon hier Status Success. Es hat also hier sein Foreman gefunden, hat seine Daten übermittelt und wartet jetzt eben drauf, was weiter passieren soll. Ich habe das hier mal händisch nachgestellt auf dem Live-System. Das ist also das, was das FDI dann ausführt. Das macht ein KExec mit dem heruntergeladenen, in dem Fall Alma Linux, Kernel und Init-RD. Und wenn wir das ausführen, dann kriegen wir eine Permission Denied. Beziehungsweise wenn wir in DMSQ schauen, sehen wir, dass der Kernel im Lockdown ist. Und Lockdown bedeutet, dass Secure Boot aktiviert ist und deswegen per Design Dinge einfach unterbunden sind. Und dazu gehört eben auch das Booten von das Verhindern von Booten von Kernel, die nicht signiert sind oder die nicht die richtige Signatur haben. Hier können wir auch nochmal schauen, warum ist das so auf dem Live-System? Secure Boot ist eingeschalten. Mit Mockutil können wir schauen, welches Zertifikat mit dem Shim mitkam. Und wie erwähnt, ist es eben ein CentOS. Und wenn wir uns anschauen, dieser zu bootende Installationskernel kommt von Alma Linux. Dieser ist eben von Alma Linux auch signiert. Und deswegen kriegen wir an der Stelle auch kein Installationssystem gebootet. Was kann man in dem Fall dagegen tun mit dem Foreman Discovery Image? Man kann sein eigenes FDI bauen. Wir haben das hier gemacht. Die Farben deuten schon darauf hin. Wir haben das für Ubuntu gemacht. Das heißt, wir haben also das CentOS FDI genommen, haben die ganzen User Space Services und Skripte genommen und haben sie dann mittels Kiwi in ein eigenes ISO reingebaut. Kiwi an der Stelle ist ein Appliance Builder, wurde hauptsächlich bei SUSE entwickelt und wird auch von SUSE verwendet zum Bauen ihrer Images und Applikationen. Problem ist an der Stelle, dass wir in dem konkreten Fall auf Ubuntu only festgelegt sind. Vor allen Dingen, wenn wir das FDI auch über Netzwerk booten, weil wir brauchen dann an der Stelle alles von Ubuntu bzw. Canonical. Das heißt, wir müssen das eine Shim-Binary, was über TFTP geladen wird, durch ein Shim-Binary von Ubuntu ersetzen. Das gleiche mit dem Bootloader. Und dann eben auch das FDI, was eben dann einen Ubuntu-Kernel hat. Und damit können wir dann auch ein KExec auf einen Ubuntu-Installationskernel machen. Wie man sich vorstellen kann, ist das am Anfang ein wenig schwierig bzw. aufwendig. Gerade wenn man sagt, man möchte vielleicht verschiedene Betriebssysteme unterstützen, erstmal diese ISOs zu bauen und die dann auch am Laufen zu halten, weil zum Bauen dieser ISOs im Standardfall nimmt man immer die aktuellen Paket-Repositories von den jeweiligen Distributionen und da gibt es ab und zu auch Änderungen. Es gibt auch Änderungen bezüglich der Benamung von Binaries, gerade von den Shim-Binaries und daran muss dann auch Kiwi immer wieder angepasst werden. Und da hatten wir schon so ein bisschen Spaß, aber grundsätzlich funktioniert das. Kommen wir zurück auf den generischen Netzwerkboot, die Installation. Wir haben ja gesehen, das Problem ist also, wir haben beliebige Hosts, die booten über Netzwerk. Sie kriegen alle einen Shim von, in dem Fall, Alma Linux. Der ist von Microsoft Windows signiert. Und wenn wir jetzt einen SLES-Kernel starten wollen, funktioniert das nicht. Das gleiche gilt auch für Ubuntu. Alma Linux würde in dem Fall funktionieren. Hier kann man auch noch mal kurz sehen im Foreman, inwiefern man aktuell Einfluss nehmen kann auf den Pixie-Loader. Also das, ich sag mal, die DHCP-File-Name-Option, die dann herausgegeben wird. Wir haben zwar ein CRUB2 Secure-Boot-Option, aber das ersetzt im Hintergrund die DHCP-File-Name-Option einfach nur den statischen Wert von CRUB2 Shim x64 EFI. Das heißt, wir sind dort ziemlich gefangen und haben aktuell im Foreman keinen großen Einfluss drauf, welche Boot-Files, welche Shim-Binaries ausgeliefert werden. Naja, dann hatten wir die Idee, wieso machen wir das nicht so? Das heißt, ich möchte ein SLES installieren, naja, dann nehme ich doch ein Shim-Binary von SUSE und ein Bootloader. Und das gleiche für Ubuntu, das gleiche für Alma oder Rocky oder Debian Linux. Das war also die Idee. Dazu schauen wir uns an, was wir eigentlich wissen, wenn wir die Maschine im Foreman eintragen und installieren wollen. Naja, beim Anlegen der Maschine wissen wir auf jeden Fall schon das Target OS, also wir wissen, welches System wir installieren wollen und vor allen Dingen auch welche Version. Wir kennen den Secure Boot Zustand, also in dem Fall Secure Boot ist eingeschalten und wir haben die MAC-Adresse von dem Host, was in dem Fall eigentlich ein guter Identifier ist für einen konkreten Host. Was brauchen wir? Naja, wenn wir sagen, wir möchten für jede unterstützte Distribution die Installation ermöglichen, dann brauchen wir natürlich die OS-spezifischen Boot-Files, also in dem Fall eben das Shim-Binary und den CRUB2-Bootloader. Wir brauchen eine Dateistruktur auf dem TFTP-Server, die das eben ermöglicht, dass man pro Host verschiedene Dateien herausgeben kann. Und wir brauchen eine Möglichkeit, dass wir die DHCP-Filename-Option umändern können, dass jeder Host eine eigene DHCP-Filename, also einen eigenen Pfad bekommt, womit dann das entsprechende Binary gebootet werden kann. Wir haben hier das Bootloader Universe Verzeichnis. Das ist einfach so entstanden, der Name. Und wir sehen hier, das ist also ein Verzeichnis oder ein Verzeichnisbaum auf dem Foreman beziehungsweise auf dem entsprechenden Proxy. Und wir können hier sehen, dass wir also dann für SLES und Ubuntu Einträge haben. Und das ist dann nochmal gegliedert nach der Major und Minor Version des Betriebssystems. Dann haben wir nochmal eine Abstraktion für die Architektur. Momentan reden wir nur von x86-64. Und da drin sehen wir jetzt also die entsprechenden Grub x64 und Shim x64 Binaries. Und das müsste man also dann hinterlegen für jedes OS, was man installieren möchte. Das legt man einmal hin und daraus kann man sich dann bedienen. Die TFTP-Dateistruktur, naja, wir haben vor uns gesehen, wir hatten dort nur einen statischen Eintrag nach Grub 2, Shim x64, EVI. Da war nirgendwo ein host-spezifischer Eintrag. Das kann man aufbohren und wir sehen hier, dass die MAC-Adresse als Identifier genutzt wird. Das heißt, wir haben jetzt pro Host einen eigenen TFTP, ein eigenes TFTP-Verzeichnis. Und wie wir sehen, in dem Fall haben wir also dann hier die Shim x64 EFI und der Bootloader zeigen nach Bootloader Universe ins entsprechende Verzeichnis und dann dort auf die entsprechenden Binary-Dateien. Sehen wir gleich, genau hier, das ist nämlich jetzt die DHCP-Konfiguration, die vom Foreman erzeugt wird. Und hier sehen wir jetzt schon, dass die Filename-Option den entsprechenden Pfad beinhaltet mit der MAC-Adresse. Und damit kriegt jede Maschine also dann sein eigenes EFI bzw. Shim-EFI-Binary. Was mussten wir dabei noch bedenken, als wir angefangen haben, das zu implementieren? Naja, wir müssen zum einen erstmal kompatibel bleiben. Also es gibt auch Kunden oder User, die mit Secure Boot vielleicht nichts am Hut haben wollen. Das heißt, wir wollten es so gestalten, dass, wenn kein Secure Boot gefordert ist, auch nichts gemacht werden muss. Sprich, kein Bootloader Universe Verzeichnis einrichten. Wir mussten bedenken, dass wir Zertifikate oder dass Zertifikate zurückgezogen werden oder invalidiert werden. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten gerade ein Default-Verzeichnis. An der Stelle, das Default-Verzeichnis ist immer der Fallback für die jeweilige Distribution mit den meist dann letzten veröffentlichten Shim-Binaries. Es kann aber beispielsweise passieren, dass wenn ich eine ältere Version booten möchte, dass beispielsweise in dem neuesten Shim dieses Zertifikat gar nicht mehr vorhanden ist und damit würde beispielsweise dann der Boot auch fehlschlagen, wenn ich beispielsweise mit einem aktuellen Shim von Ubuntu versuchen würde, seinen älteren Ubuntu-Kernel zu booten. Und optional kann man dann eben auch für die entsprechenden Major- und Minor-Versionen die Shim-Binaries hinterlegen. Ein Thema ist auch noch Chainloading. Der Workflow im Foreman, gerade im Legacy BIOS, ist grundsätzlich immer von Netzwerk booten. Also die Maschine beim Neustart bootet immer über Netzwerk. Im Nicht-Secure-Boot-Fall kann man dem Grub sagen, mach bitte einen Chainload, sprich, boote mir bitte einfach den Bootloader von der Festplatte. Wenn die Maschine nicht im Provisionierungsmodus ist, das heißt, im Foreman sage ich, ich möchte diese Maschine aufsetzen, die Maschine ist aufgesetzt, sie ist nicht im Provisionierungsmodus, beim Neustart bootet sie über Netzwerk, kriegt aber eine Grub-Config, die sagt, boote bitte von Festplatte. Wenn ich natürlich sage, ich möchte diese Maschine neu provisionieren, dann wird dieser Grub-Eintrag umgeändert auf das Downloaden und Ausführen des Installationskernels, wie wir es vor uns in der Grub-Config gesehen haben. Bedingungen, damit das alles funktioniert, naja, der Foreman muss den DHCP-Server orchestrieren. Wenn ich also irgendwo einen losgelösten, beispielsweise Microsoft DHCP-Server habe, der einfach nur statisch eben diesen Pfad rausgibt, die Filename-Option, dann funktioniert das nicht. Der Foreman hat aber die Möglichkeit, DHCP-Server zu orchestrieren, was auch oft verwendet wird. Dieses ganze Thema anfangs, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, hatten wir sogar die Idee, wir könnten hier vielleicht auch ein eigenes Shim-Binary bauen und da alle Zertifikate von den Major-US-Herstellern reinpacken. Aber hat sich dann herausgestellt, das wäre viel zu aufwendig, weil es kann passieren, dass Distributionen ihre Keys zurückziehen oder ändern. Man muss Shim-Updates bedenken, also wenn das Shim-Binary irgendwelche Bugs hat, dann müssen natürlich die Bugs behoben werden. Das muss alles zeitnah passieren und die Chance, dass das einfach überhand nimmt, ist viel zu groß. Und dann ist auch die Frage, ob wir das jemals hätten signiert bekommen von Microsoft, weil irgendwie ein Shim signieren lassen, der de facto alle Betriebssysteme startet, weiß ich nicht, ob da nicht die Skepsis zu groß wäre und sagt, nee, überlegt euch das mal anders. Wir haben letztes Jahr im März bei der Community von Foreman unseren RFC eingerichtet und der wurde auch ziemlich gut angenommen. Es gab dort viele Diskussionen mit der Community und den Entwicklern. Der aktuelle Stand ist, wir haben Pull-Requests offen im Foreman. Das gilt für den Code, also das, was wir gerade gesehen haben, ist soweit schon da. Und für die Dokumentation. Wir warten gerade noch auf die Finalisierung. Wir haben noch ein paar Code-Sachen, die wir vielleicht noch verfeinern müssen und noch ein paar Dinge testen müssen. An der Stelle nochmal danke auch an den Markus Reisner. Das ist mein Kollege von der ATX aus dem Engineering-Bereich, der mir dort oder der hauptsächlich die Feinheiten und die Entwicklung übernommen hat. Und aktuell ist es auch noch so, dass das Bootloader Universe Directory händisch befüllt werden muss. Das heißt, wenn man den Bootloader Universe, wenn man das Directory erstellt, nach dieser vorgegebenen Struktur, muss man aktuell noch die entsprechenden Shim- und Crub-Pakete aus den Repositories der jeweiligen Distribution downloaden, auspacken und die Binaries hinlegen. Wir hatten noch eine schöne Erkenntnis. Es gibt ja nun den Crub und den Shim und jede Distribution kompiliert diese Dateien oder diesen Code und liefert den aus. Aber Distributionen patchen on top Crub und Shim unterschiedlich. Also beispielsweise, ganz interessant, Debian erlaubt, glaube ich, Chainloading aktuell mit eingeschaltetem CPU-Boot, obwohl die Crub-2-Spezifikation bzw. auf der Crub-2 Projektseite steht, dass dieses nicht supportet wird. Wir haben teilweise unterschiedliche statische Einträge, wo der Crub gebootet wird oder herbezogen werden soll, weil in dem Shim-Binary steht natürlich drin, lade mit dem Crub. Und darauf mussten wir reagieren. Wir können es natürlich nicht ändern, weil das ist ja Sinn und Zweck. Wir können das nicht einfach neu kompilieren und im Pfad anpassen, dass es für alle gleich ist, weil uns fehlt natürlich dann die Signatur. Was soll ich sagen? Also momentan, es schaut gut aus, dass wir das Upstream in Foreman demnächst hoffentlich gemerged bekommen. Wir haben das bereits im Ocarino in der Version 6.9, die wir im Juni diesen Jahres released haben. Wir haben auch noch eine kleine Diskussion bezüglich dem Chainloading, wie gerade erwähnt. Da Chainloading, also wirklich das Ausführen der Binärdateien von Festplatte nicht funktioniert mit eingeschaltetem CPU-Boot, könnte man überlegen, ob man nicht sagt, okay, man geht über die Boot-Order. Auch da haben wir festgestellt, dass das Verhalten im Crub unterschiedlich ist von unterschiedlichen Distributionen. Und der präferierte Weg ist wohl aktuell, dass wir sagen, wir booten immer über Netzwerk das Shim-Binary, wir booten immer über Netzwerk das Crub-Binary. Und was wir dann machen, ist kein Chainloading, sondern wir laden einfach die lokale Crub-Konfiguration von Platte und booten dann den Kernel von der Festplatte. Was wiederum funktioniert, weil wir eben den dazugehörigen Shim und Bootloader haben. Am Ende noch die US-spezifischen Bootdateien, die wir selber zusammensammeln müssen. Wäre schön, wenn man das noch ein bisschen eleganter lösen könnte. Und da gab es Upstream jetzt auch schon Ideen. Da gibt es das NBOSI-Projekt. Das sieht so aus, da hat also jemand von Red Hat mal angefangen, zum Beispiel für Fedora, einfach alle Boot-Files zu sammeln, diese zu signieren und das dann als Container-Image zu hinterlegen. Und dann könnte man theoretisch, wie man unten sieht, relativ elegant dann für die jeweilige Distribution und wenn man mag, auch die Major- und Minor-Version dann das Image laden und hätte dann auf der Festplatte eben diese entsprechende Struktur, die man dann in das Bootloader-Universe-Verzeichnis einpflegen kann. Am Ende noch ganz kurz, wir hatten ja anfangs erwähnt, es ist also viel Microsoft irgendwie involviert im Standardfall. Die Frage ist ja bei Secureboot, habe ich überhaupt noch irgendwie die Kontrolle über mein System? Kann ich da noch Dinge selber machen? Ja, was man machen kann, man kann das System im Setup-Modus starten, das heißt, man geht ins BIOS, sagt, ich möchte Secureboot, aber bitte im Setup-Modus. Das heißt, man hat in dem Fall keinen Plattform-Key, keinen Key-Exchange-Key, kein DB und kein DBX. Man bootet sein Linux, dann erstellt man sich eigene Schlüsselpaare und dann kann man diese Schlüssel eintragen, also in dem Fall die Zertifikate für PK, KIK, DB und DBX. Und das Schöne ist, dass man am Ende auch hergehen kann und kann sagen, naja, ich kann dann einfach meinen Kernel und meine initrd zusammenpacken, packt noch ein EFI-Stub davor, also einfach ein Stück Code, damit die Firmware dieses Binary ausführen kann. Und das kann ich damit meinen eigenen Keys signieren. Das muss natürlich bei jedem Kernel-Update passieren, weil Kernel-Update triggert initrd neu zu bauen. Darauf kann man natürlich dann über Hooks reagieren und sagen, okay, pack mir diese Sachen zusammen, signiere sie bitte mit meinem Private Key und dann leg sie mir auf meine EFI-Partition. Und durch den Eintrag in der DB kann ich dann dieses booten. Da möchte ich hinweisen, da gibt es die Software SBCTL oder Secure Boot Control, findet man auf GitHub. Das ist der Secure Boot Manager, der macht das für einen. Also damit kann man relativ elegant sagen, erstell mir eigene Schlüsselpaare, signiere mir bitte diese und diese Dateien und damit hat man diesen Teil gelöst. Und dann gibt es noch systemd UKeyFi, ich denke, so spricht man es aus. Das ist eben aktuell jetzt der Weg, wie man am Ende den Kernel und die initrd zusammenbindet und diese dann signiert. Das war vorher auch im SBCTL implementiert, ist aber mittlerweile deprecated, weil es eben anscheinend auch in systemd jetzt diesen generischen Weg gibt, das damit zu machen. Kann man Standalone nutzen, also man kann sich dann dieses signierte EFI-Binary auf seine ESP laden, setzt den Booteintrag in der Firmware und kann das direkt booten. Funktioniert aber auch mit systemd-boot als Bootloader. Das war's.
Jan, vielen lieben Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich fange mal mit einer eigenen Frage an. Inwiefern habt ihr euch mit Red Hat abgesprochen, kommt das Ganze vielleicht auch irgendwann mal im Satellite?
Satellite ist ja, wie gesagt, das Downstream-Produkt vom Foreman, beziehungsweise eben von Red Hat. Und Red Hat Satellite unterstützt nur Red Hat Linux. Das heißt, der Foreman, wie wir gesehen haben, unterstützt verschiedenste US-Distributoren. Bei Red Hat ist es eben nur Red Hat Linux, Red Hat Enterprise Linux. Und damit haben sie an der Stelle einfach weniger Schmerzen und haben es, ich sag mal vorsichtig gesagt, an der Stelle gar nicht nötig, da was zu implementieren. Aber wie gesagt, die Foreman-Community war da sehr glücklich, meiner Meinung nach, dass das Thema jetzt mal angegangen wird, weil das immer Bauchschmerzen gemacht hat und ja, irgendwie nie so richtig bedacht wurde. Und vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass Red Hat da sehr involviert ist, das vielleicht auch nie so hoch auf der Prioritätsliste stand.
Ich hatte eine Frage und zwar, du hast gesagt, wenn der Standardfall ist, Microsoft signiert, muss Microsoft signieren, also was passiert, wenn die Signatur nicht von Microsoft kommt, also gibt es da irgendwelche Regularien, dass die gezwungen sind? Also wie funktioniert das? Weil das hört sich für mich so nach einer Art Moment ja wohlwollender Diktator an, solange ich Lust habe, solange die Lust haben, signieren sie, dann kann man machen. Was passiert, wenn die keine Lust mehr haben?
Ja, das ist genau der Punkt, warum Secureboot schwieriges Thema ist, gerade im Linux-Bereich. Microsoft hat da einfach seine Finger drauf, wahrscheinlich aufgrund ihrer Marktstellung, gerade Zusammenarbeit auch mit den ganzen Herstellern. Und deswegen ist einfach per se momentan Microsoft als Standardzertifikat hinterlegt. Und besteht dort eine gewisse Abhängigkeit momentan, dass die Binaries dort signiert werden. Was da im Hintergrund für Regularien sind, ist mir jetzt nicht bekannt. Aber ja, das ist ein großer Punkt, dass man so gesehen abhängig ist von Microsoft und deswegen auch viele Secure Boot, ich würde nicht sagen ablehnen, aber ja, ist halt ein Thema. Und deswegen auch noch meine letzte Folie eben, man hat theoretisch auch die Möglichkeit, wenn es die Plattform hergibt, dass man auch eigene Keys eintragen kann. Ja, jetzt die letzte Folie, das war jetzt auch ein bisschen losgelöst jetzt von der Formen-Implementierung, aber zumindest mit dem SB-Control-Tool, ich habe es selber hier auf dem Laptop eingerichtet, geht es relativ elegant. Man sagt eben, okay, es kümmert sich darum, dass, wenn es erkennt, dass die Maschine im Setup-Modus ist, dass es einfach alles erstellt, was man braucht, dass das auch eingetragen wird. Das geht auch direkt über das SysFS, über die EFI-VARs. Und man sagt auch, welche Dateien getrackt werden sollen. Das heißt, wenn diese Dateien geändert werden, dass dann dieses Tool auch weiß, okay, ich prüfe, sind die signiert? Ja, nein. Ah, okay, sind nicht signiert. Dann signiere sie mir nochmal. Also da wird einem schon gut geholfen. Aber ja, wenn man das händisch macht, dann nach jedem Kernel-Update irgendwie alles anfassen, ist dann schwierig, aber man kann es automatisieren.
Ja, vielen Dank erstmal für den Talk. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass ihr als Firma auch zurück-contributet zu dem Projekt. Also das ist eine sehr tolle Sache. Finde ich, ist immer eine gute Sache auf jeden Fall. Meine Frage ist an der Stelle, wie sieht das momentan aus, wenn man iSCSI-Target-Boot machen möchte? Also wir sehen ja momentan eine große Bewegung auch in der Virtualisierungsszene. Und da haben wir durchaus Szenarien, wo vielleicht jemand Proxmox booten will. Und wenn man halt zum Beispiel von VMware kommt, dann sehen wir es halt zum Beispiel, dass sie halt vom iSCSI-Target-Boot machen wollen. Eine wahrscheinlich funktionierende Lösung könnte ich mir in dem Szenario vorstellen, dass das funktioniert, indem man halt per TFTP bootet, dann das InitRD und dann halt in den Kernel rein. Das dürfte wahrscheinlich problemlos funktionieren in dieser Konstellation. Aber wie sieht das aus, wenn ich zum Beispiel wirklich ein iSCSI-Target-Booting über die Netzwerkkarte mache, weil die Netzwerkkarte mir das anbietet zum Beispiel? Habe ich da eine Möglichkeit, das Ganze mit Secure Boot abzusichern?
Guter Punkt. Kann ich nicht beantworten. Müsste ich nachschauen. Wir sind an der Stelle ja, natürlich ein bisschen Kundenanfragen getrieben. Den Fall hatten wir noch nicht und ja, kann ich nur mitnehmen und mich da mal kundig tun. Aktuell ist das aber der Fall, der funktioniert und alles andere müsste man dann prüfen, beziehungsweise oder eben über den Kernel gehen, weil an der Stelle bin ich dann sauber, dass ich sage, okay, dann handelt das der Kernel für mich, der ja bereits signiert ist.
Hi, danke für den Vortrag. Ich hatte eine Frage, am Anfang hattest du diese Chain of Trust erklärt, du hast erklärt, wie über diese Shim ein neues Zertifikat oder die Zertifikatskette sozusagen erweitert wird, du wird das als Trust Anchor Provisioning sozusagen durchgeführt und wie dieser Prozess abläuft mit Microsoft und so weiter. Und aber genau der Schritt erzeugt eine Menge Komplexität und ich habe mich gefragt, ob da auch in Erwägung gezogen wurde, ob man da nicht die ganz normalen BKI-Features ausnutzt, um zu sagen, okay, das sind Code-Signing-Zertifikate, Microsoft signiert ein Code-Signing-Zertifikat von irgendjemand, von jemand von Ubuntu, von SUSE und so weiter, und die lassen signieren an ihre Binaries und dadurch bräuchte man diesen Shim-Schritt überhaupt nicht und dadurch würde das Ganze viel einfacher ablaufen und das wäre der offensichtliche Ansatz gewesen. Warum hat man den nicht gewählt?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz verstanden habe, aber passiert das nicht momentan? Also wir haben unser Shim, wir haben ja das Shim-Binary, was jetzt von einer CA signiert wird und danach ja dann die Übergabe an die entsprechenden Vendor passiert. Was wäre da jetzt die...
Also du beginnst mit dem Microsoft-Zertifikatskette und dann machst du den Wechsel auf einer anderen Zertifikatskette. Und der normale Schritt wäre gewesen, anstatt dass sozusagen diese neue, dieses CA-Zertifikat im Prinzip oder das Code-Signing-Zertifikat in das Shim-Binary zu integrieren, wäre es einfach, dass wenn Microsoft mit ihrem Zertifikat dieses neue Zertifikat von Ubuntu, von SUSE, von wem auch immer signiert, und dann würde der Shim-Binary-Ansatz überhaupt nicht notwendig sein.
Theoretisch ja.
Kann ich euch vorschlagen, dass ihr das bei anderer Gelegenheit diskutiert? Hintergrund ist, wir brauchen noch 10 Minuten, um den Raum zu wechseln. Tut mir leid. Insofern, letzte Frage. Jan, dir vielen Dank für den Vortrag.
Sehr gerne.
Und ich gehe fest davon aus, dass du über deine ATEX-Adresse zugänglich bist für weitere Fragen.
Ja.
Sehr schön. Vielen Dank.